Bevor es losgeht, ein Triggerhinweis. In diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, um Missbrauch und dessen körperliche und psychische Folgen. Es werden Situationen geschildert, die emotional sehr belastend sein können. Hilfsangebote findet ihr in den Shownotes. Heutige Gäste sind Professor Dr. Dieter Seifert und Werner Richter. Wir werfen gemeinsam einen Blick in das Strafrecht, Verurteilung, Schuldhaftigkeit und Therapierbarkeit von Sexualstraftätern und einer noch nicht sehr offenkundigen Perspektive, nämlich die auf Täterinnen. Thema statt Tabu, was wir aus sexualisierter Gewalt in der Kirche lernen. Jahrzehntelang wurde weggeschaut, jetzt wird hingehört. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Diese Aufarbeitung existiert nur, weil sie von ihnen vorangetrieben, eingefordert und getragen wird. Was sie angestoßen haben, ist unumkehrbar. Expertinnen ergänzen den Podcast aus unterschiedlichsten Perspektiven. Darüber hinaus fließt das Feedback der HörerInnen mit ein. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Hallo Paul, in dieser Folge kommen Professor Seifert und Herr Richter zu Wort. Wir diskutieren über Schuld, Verurteilung und mögliche Therapie von Straftätern. Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Unmut ausreichend zum Ausdruck kommt? Wir freuen uns auf Ihre Aussagen. Danke.
Hallo Frau Overkamp, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit bekomme, mich in dieser Folge im Namen der Betroffenen zu äußern. Als Einleitung möchte ich eine Aussage des ehemaligen Präsidenten des Oberlandesgerichts Düsseldorf aufgreifen, der sagt, dass Recht in Deutschland öffentlich und für jeden nachvollziehbar gesprochen wird. Doch für mich und vielen anderen Betroffenen können wir das im Umgang mit der katholischen Kirche und der UKA in Bonn so nicht stehen lassen. Die Anträge und Widersprüche der Betroffenen haben leider nichts mit Transparenz oder Öffentlichkeit zu tun. Herr Richter hat es in seinem Schlusssatz zur UKA treffend formuliert. Die UKA entscheidet in ihrer eigenen Zuständigkeit und mehr möchte er dazu eigentlich auch nicht sagen. Theoretisch hat jeder Betroffene die Möglichkeit, nach dem Verfahren bei der UKA vor ein ordentliches staatliches Gericht zu ziehen. Aber genau hier stoßen viele von uns an ihre Grenzen, da das Damoklesschwert der Einrede der Verjährung über unseren Köpfen schwebt. Das bedeutet für die Hörer, selbst wenn ein Verfahren eingeleitet wird, können die Bistümer jederzeit die Verjährung geltend machen. Das führt zu einem enormen finanziellen Risiko von 20.000 bis 40.000 Euro. Diese Kosten hindern viele Betroffene daran, für ihr Recht vor einem staatlichen Gericht zu kämpfen. Prinzipiell ist die UKA eine wichtige Organisation. Besonders für die Betroffenen, die hier keine Beweise mehr haben oder deren Täter verstorben sind. Hier hilft das Prinzip der Plausibilität, damit Menschen nicht mit leeren Händen dastehen. Was uns aber massiv stört, ist die fehlende Transparenz. Niemand bekommt erklärt, warum eine Entscheidung so gefallen ist. Es würde vielen helfen, wenn man die Grundlage der Entscheidung sachlich erklärt bekäme. Stattdessen erhalten wir eine standardisierte DIN A4-Seite mit dem Ergebnis. Das hinterlässt eine große Leere. Deshalb meine Forderung, die Kirche muss aufhören, sich hinter der Verjährung zu verstecken. Wir brauchen keine Mitleidsbekundung auf Papier, sondern echte Transparenz und eine faire Chance auf juristische Aufarbeitung, ohne dass das finanzielle Risiko uns mundtot macht. Ich lasse das jetzt so stehen, damit ihr euch selbst eine Meinung bilden könnt.
Ja, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich ganz herzlich begrüßen Herrn Professor Dr. Seifert und Herrn Werner Richter. Sie beide werden sich persönlich einmal vorstellen, weil ich das gar nicht so gut kann. Wir werden heute im Wesentlichen über die Täter sprechen, ihre Strategien, möglicherweise aber auch über Bestrafung, über strafrechtliche Fragestellungen, aber auch über das Thema Prävention. Da bin ich mehr bei Ihnen, Herr Seifert. Und bin sehr gespannt auch auf Ihren beiderseitigen Dialog, weil Sie aus zwei verschiedenen Perspektiven das Thema Täterstrategien betrachten. Aber bevor wir damit anfangen, Herr Richter, mögen Sie einmal sagen, wer Sie sind und warum Sie glauben, dass Sie hier richtig sind?
Ja, also Sie hatten ja meinen Namen schon genannt. Der hat schon eine besondere Bedeutung, denn ich bin auch Richter gewesen. Das ist allerdings reiner Zufall. Hab das 40 Jahre gemacht, bevor ich dann so vor 4 Jahren pensioniert wurde und war von 2000 bis 2021 Vorsitzender einer großen Strafkammer und hatte da natürlich auch mit Sexualdelikten zu tun, aber das war eine sogenannte allgemeine Strafkammer, wo es auch um Raub und sowas ging, aber eben auch um Sexualdelikte. Und kenne Herrn Seifert, auch aus dieser Zeit, weil wir ihn häufiger als Gutachter in Anspruch genommen haben, wenn es um die Frage der Schuldfähigkeit der Täter ging.
Ja.
Ob ich hier richtig bin, wird das Gespräch zeigen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich für die Einladung. Das war der Grund, warum ich auch gekommen bin.
Ja.
Aber nachdem wir das so kurz vorher besprochen haben, könnte das, glaube ich, ein ganz nettes Gespräch werden.
Ja. Herr Richter, Sie haben noch eine ehrenamtliche Funktion. Sie sind auch auf der Homepage.
Ich bin auf der Homepage, glaube ich, ja. Ich bin
Führer
bei Bistum seit 2 Jahren und habe insoweit die Aufgabe, Vorwürfe zu überprüfen hinsichtlich der Plausibilität, und habe da jetzt einige Verfahren gemacht. Aber ich glaube, das reicht in dem Zusammenhang.
Okay, dankeschön. Ja, Herr Professor Dr. Seifert, Sie sind Forensiker, wenn ich das richtig recherchiert habe. Können Sie einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was ist überhaupt Forensik? Was haben Sie gemacht? Was ist Ihr beruflicher Background?
Also ich habe nach dem Medizinstudium die Weiterbildung gemacht zum Psychiater und Neurologen und dann noch eine Spezialisierung für den Bereich forensische Psychiatrie und habe dort in der Forschung gearbeitet, in Essen an der Universität, und habe mich da habilitiert über das Thema Gefährlichkeitsprognosen bei psychisch kranken Straftätern und habe dann hier die Klinik in Münster, die forensische Klinik bei den Alexianern, aufgebaut und bis zum Frühjahr des Jahres geleitet und parallel dann auch Gutachten erstattet die letzten 35 Jahre und bin nun im wohlverdienten Unruhezustand sozusagen und engagiere mich da noch ein Stück weit, nicht nur bei Gutachten, sondern an der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Juristen und Medizinern. Also mache Vorlesungen für die Jurastudierenden und bin bei der Richterakademie aktiv und ansonsten eben auch in diesem Beraterstab des Bischofs tätig.
Ja. So dass eigentlich dass wir hier heute zu dritt sitzen, für Sie eigentlich ein Heimspiel sein könnte im Zusammenspiel zwischen juristischen Fragestellungen und medizinischen Fragestellungen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass man da viel mehr interdisziplinär arbeiten muss. Und da, als du, Werner, angerufen hattest und gesagt, ob wir da in diesem Beraterstab zusammen das auch machen, habe ich sofort ja gesagt, weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Teil, der viel zu wenig durchgeführt wird. Und ich glaube, da muss man dann eben aktiv werden.
Mhm. Welchen Vorteil, könnten Sie das etwas konkretisieren, welchen Vorteil hat das, dass Sie zusammenarbeiten interdisziplinär im Hinblick auf die Arbeit mit Betroffenen, aber möglicherweise auch mit Beschuldigten oder Tätern?
Okay, es sind unterschiedliche Perspektiven. Die Juristen sehen natürlich ihre Perspektive, die Therapeuten und Gutachter eine ganz andere Perspektive, und das fängt schon an bei der unterschiedlichen Fachsprache. Der Fachjargon ist so unterschiedlich, also dass Juristen Gutachter verstehen, das kommt oder ist dann der Fall, wenn die Sachverständigen auch die deutsche Sprache wählen und sich nicht hinter ihrem Fachjargon verstecken. Das ist eine große Gefahr. Nun ist auch die juristische Sprache nicht immer eine ganz einfache Sprache. Und da, glaube ich, muss man gut zusammenkommen. Und genauso muss man ja auch mit Patienten oder Betroffenen, je nachdem, oder Probanden, die man begutachtet, eine ganz andere Sprache wählen und das übersetzen, worum es da in einigen Fachtermini einfach geht.
Ich glaube, so konträr ist das gar nicht, was also jetzt die Psychiater betrifft und was uns betrifft. Jeder Spezialbereich hat natürlich seine eigenen Begriffe. Es gibt ja auch Leute, die sagen, es gibt ein Juristendeutsch. Ich bin immer noch der Meinung, das gibt es nicht. Und die deutsche Sprache, wenn man vernünftig miteinander redet, Subjekt, Prädikat, Objekt, dann geht das an sich. Also man muss nichts kompliziert machen, aber man muss sich aufeinander einstellen, damit man weiß, worüber man redet. Wenn ich als Psychiater tätig bin, bin ich häufig auch Behandler. Als Behandler gehe ich ganz anders auf den zu, den ich zu behandeln habe, als wenn ich jetzt Sachverständiger bin, der also erstmal nicht davon ausgehen muss, dass der in Anführungsstrichen Patient oder den er zu begutachten hat, ob der jetzt Recht hat oder nicht, sondern es geht darum, möglichst objektiv zu beurteilen, was hat er, ist er schuldfähig, ist er nicht schuldfähig, ist er erheblich eingeschränkt schuldfähig. Aber wenn insbesondere Psychiater dann auch forensisch so ein bisschen erfahren sind, also wissen, wie das vor Gericht läuft, wissen, wie die Fragestellungen sind, dann ist das an sich kein Problem. Dann ziehen wir an einem Strang, dann haben wir keine unterschiedlichen Themen.
Ja. Wo Sie das sagen mit der Sprache, ich würde gerne nochmal auf meine Ursprungsfrage, was ist Forensik? Ich glaube, dass nicht jeder Zuhörende weiß, was man unter diesem Begriff tatsächlich versteht. Und ich weiß es auch aus anderen Gesprächen, anderen Podcast-Folgen mit Juristen, dass sie unter Forensik auch in Teilen noch was anderes verstehen. Also wir haben einmal die psychiatrische Schiene und vielleicht eine juristische. Vielleicht mögen Sie uns da einmal mitnehmen.
Es leitet sich ab von Forum Markt und früher wurde ja bei den Römern Recht am Marktplatz durchgeführt und das sieht man heute ja auch noch, ist für die Öffentlichkeit da. Jeder kann ja zu einer Gerichtsverhandlung auch als Zuschauer gehen. Bei Jugendlichen, die auf der Anklagebank sind, ist das natürlich eingeschränkt. Aber das ist schon ein wichtiger Teil, dass es was für die Öffentlichkeit auch ist. Man muss mitbekommen, sozusagen in einer Demokratie, wie Recht gesprochen wird. Die forensische Psychiatrie ist ein Teilbereich der Psychiatrie. Und es gibt forensische Kliniken, die solche Menschen behandeln, die psychisch krank sind und Straftaten gemacht haben. Und da hat man überlegt, man kann Menschen, die psychisch krank sind und Straftaten gemacht haben, nicht mit anderen in ein Gefängnis stecken, die eben keine psychische Erkrankung haben. Man kann sie aber auch nicht so einfach in die sonstigen normalen allgemeinpsychiatrischen Kliniken stecken und dort behandeln. Und deswegen gibt es diese Besonderheiten, diese Hochsicherheitskliniken. Vielleicht so zum Vergleich, wir haben in Deutschland etwa 80 Kliniken, da sind 8000 Patienten untergebracht, die psychisch krank sind und schwerwiegende Straftaten gemacht haben. Und die Aufgaben der Therapeuten bezieht sich darauf, sie zu behandeln, dass die Gefährlichkeit weniger wird und dann auch gemeinsam mit den Juristen abzuschätzen, wann ist die Behandlung so erfolgreich, dass man eine Entlassung oder schrittweise Entlassung verantworten kann. Und vielleicht ein Beispiel hier von Münster, wenn Sie schon länger das mitbekommen haben, das war ja überlegt worden, 2001 diese Klinik zu bauen. Es hat 10 Jahre gedauert. Es gab intensive Bürgerinitiativen, die dagegen waren. Und das ist sicherlich auch ein Ausdruck von Stigmatisierung nach wie vor von psychisch Kranken.
Ja.
Also wenn die Juristen über forensische Gutachter sprechen, dann meinen sie erstmal ganz salopp, hat er Erfahrung in dem Bereich.
Mhm.
Aber es geht natürlich da um die Beurteilung von in erster Linie Schuldfähigkeit. Also da auch Erfahrung in der Beurteilung von Schuldfähigkeit und nicht nur in der Frage, wie kann ich dem Menschen jetzt helfen, wenn er ein psychisches Problem hat. Aber für uns geht es erstmal darum, weiß der in der Hauptverhandlung, wovon er redet? Kann er uns das plausibel machen, damit wir da auch eine vernünftige Grundlage haben?
Das führt mich direkt zu einer nächsten Frage. Sind Sexualstraftäter psychisch krank? Und sind sie schuldfähig? Also das würde in Ihre Richtung gehen, Herr Richter. Die Frage, sind sie psychisch krank, geht in Ihre Richtung, Herr Seifert.
Ja, ich sag mal, auch die Frage der Schuldfähigkeit ist natürlich eine, mit der wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Der Großteil der Sexualstraftäter ist voll schuldfähig. Das sieht man. Also ein kleiner Teil hat psychische Störungen, die auch so ausgeprägt sind. Also nicht jede kleine psychische Störung führt zu einer Verminderung der Schuldfähigkeit. Das können wir aus unserer Sicht nur dem Gericht von unserer Seite erklären. Die Entscheidung trifft eigentlich immer dann natürlich das Gericht. Aber es gibt welche, die psychisch krank sind. Wir haben eine Gruppe von Patienten, die jetzt auch hier in Münster in der Klinik untergebracht sind, die Intelligenzminderung haben. Da ist die Intelligenzminderung sicherlich ein gut nachvollziehbarer Grund, wieso diese Menschen nicht so in der Lage sind, ihre Sexualität in Anführungsstrichen normal auszuleben. Aber es gibt auch schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen. Es gibt auch schwerwiegende klassisch-psychiatrische Störungen, wie zum Beispiel eine Schizophrenie. Und es gibt auch solche Störungen, die bislang wenig zu Wort kommen, sage ich mal. Also die beginnende Demenz, der Anteil der Täter, der Sexualstraftäter, die über 60 Jahre alt sind, ist gar nicht so gering, wie man es vielleicht denkt. Und da liegt es nicht an dem Menschen an sich, sondern an der beginnenden Demenz mit dem Abbau sozusagen der moralischen Werte, was mit bestimmten Formen der Demenz einhergeht oder ein Hirntumor. Also ich habe schon mehrere Patienten begutachtet oder Probanden, die tatsächlich einen Hirntumor hatten. Und der Tumor war der Grund dafür, dass sie solche veränderten Handlungen im Bereich der Sexualität begangen haben. Also Sexualstraftäter ist eine sehr heterogene Gruppe und man muss das immer im Einzelfall genau untersuchen und entscheiden.
Das gilt an sich grundsätzlich, dass es um den Einzelfall geht. Also Sie haben keine Deliktsgruppe oder einzelne Delikte, wo man sagt, da stellt sich immer die Frage der Schuldfähigkeit. Es gibt auch einfach böse Menschen, gibt es auch. Ja. Die sind voll schuldfähig.
Ja.
Und es ist so, dass, ein Kollege sagte mal so schön, die Bandbreite des Normalen ist sehr groß. Das heißt, bevor man sagt, da ist eine erhebliche Einschränkung der Schuldfähigkeit oder sogar eine Schuldunfähigkeit, muss schon einiges zusammenkommen. Also grundsätzlich bin ich erstmal für mein Verhalten als gesunder Mensch, sage ich mal ganz allgemein, bin ich für verantwortlich. Punkt. Und wenn ich Sexualstraftaten begehe, dann sind dann in der Regel Übergriffe gegenüber einem anderen Menschen, für die ich einstehen muss. Sondern man muss wirklich in jedem einzelnen Fall gucken, sind hier Ansatzpunkte dafür, dass einer in seiner Schuldfähigkeit erheblich eingeschränkt ist oder die sogar aufgehoben ist. Denn das haben sie auch bei anderen Delikten. Wenn einer einen Diebstahl begeht, der weiß in der Regel natürlich, das darf ich nicht. Aber der kann betrunken sein, der kann Drogen genommen haben, der kann auch eine starke psychische Erkrankung haben. Und deswegen stellt sich die Frage Schuldfähigkeit. Vom Delikt als solchem erstmal ist das völlig unabhängig.
Ja. Okay. Ja, verstanden.
Gut. Mhm. Vielleicht noch ein Punkt dazu,
ja.
Weil das vielleicht auch in der Allgemeinheit manchmal falsch verstanden wird. Der Anteil derjenigen, die vermindert oder aufgehoben schuldfähig sind, ist wirklich sehr gering. Wir haben in den letzten Jahrzehnten immer so 650 bis 800.000 abgeurteilte Straftaten pro Jahr in Deutschland. Und der Anteil der nicht schuldfähigen oder vermindert schuldfähigen liegt schon konstant immer zwischen 2 und 3%.
Mhm.
Der Großteil der Straftaten, da sind die Angeklagten voll schuldfähig.
Mhm. Danke für die Aufklärung, auch für die Einordnung. Das ist ja tatsächlich eine sehr geringe Zahl.
Ja, ja, es gibt auch gerade die Laien meinen, ach ja, dann kommt der wieder, hat irgendwas getrunken, irgendwas genommen und dann kriegt er nicht so eine hohe Strafe.
Ja.
Das geht an der Realität vorbei. Natürlich versucht die Verteidigung manchmal dadurch eine geringere Strafe herauszubekommen. Aber dass wir wirklich dazu kommen, dann Schuldunfähigkeit oder erheblich verminderte Schuldfähigkeit anzunehmen, das ist wirklich nicht die Regel.
Ja.
Wir haben auch schon einen für voll schuldfähig angesehen, der, das mussten wir hochrechnen, einen Blutalkoholgehalt von fast 3 Promille hatte. Hm. Das hat beim Bundesgerichtshof gehalten damals.
Ja.
Man muss es begründen. Wir hatten Argumente dafür nach unserer Auffassung. Also das wird alles so ein bisschen in der Öffentlichkeit hochgekocht. Da ist so viel nicht dran.
Ja, ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage der Täter. Und gibt es, würden Sie beide sagen, gibt es, also wir wissen aus der Studie von Professor Thomas Groß-Bölting hier im Bistum Münster, dass es unterschiedliche Tätergruppen gibt, dass es unterschiedliche Muster gibt. Würden Sie das aus Ihrer jeweiligen Perspektive bestätigen? Und könnten Sie da was zu sagen? Also es gibt pädophile Täter, es gibt Täter, die eher, ich sag mal, aus so einem sadistischen Motiv heraus handeln. Immer spielt Macht eine große Rolle. Ist das was, was Sie auch in Ihrer alltäglichen Praxis beobachtet haben?
Also mit den Tätergruppen, ich werde ein bisschen vorsichtiger für meinen Teil, weil wir natürlich immer Einzelfälle zu beurteilen hatten. Und da kommt aus jeder, wenn Sie es so nennen wollen, Gruppe auch immer mal einer vor, ein Sadist oder jemand, der nun nur böse ist oder Macht ausüben will, keine Frage. Aber mit den Verallgemeinerungen wäre ich aus meiner Praxis heraus sehr vorsichtig.
Okay.
Ja, also die Gruppe der pädophilen Straftaten ist ungefähr ein Drittel aller Sexualstraftaten. Mhm. Und auch da gibt es eben sehr unterschiedliche Typen. Ne? Also ein Großteil tatsächlich so, die haben eine sogenannte pädophile Orientierung, wie andere eben Menschen sexuell attraktiv finden, die etwa gleichaltrig sind oder ein bisschen jünger oder ein bisschen älter oder wie auch immer, haben die eine sehr fixierte sexuelle Orientierung an Kindern. Woher das kommt, das weiß kein Mensch. Das ist höchstwahrscheinlich angeboren. Aber wenn jemand diese pädophile Orientierung hat, heißt das ja nicht automatisch, dass er auch pädophile Handlungen begeht, sondern viele haben ja dann ein sogenanntes ja moralisches Gewissen und sagen, ich habe diese Orientierung, ich werde das aber nicht machen, das ist nicht gut für die Kinder und ich möchte selber auch nicht in den Knast kommen. Ja, und das kann dann manchmal sein bei älteren Männern, die eine beginnende Demenz haben, vorwiegend im Stirnhirnbereich, dass diese moralische Grenze wegfällt und dann kommt es zu solchen Taten. Also diejenigen, die ich begutachtet habe, die in diesem Alter sind, ein Großteil von ihnen hatten schon eine gewisse pädophile Neigung, die sie aber nie umgesetzt haben. Und dann gibt es natürlich auch Täter, die machtbesessen sind, die sadistische Fantasien haben. Da gibt es alle möglichen Bereiche. Und wie vorhin schon mehrfach gesagt, das ist immer im Einzelfall genauestens zu untersuchen.
Ja.
Weil auch die Prognose anders aussieht.
Ja. Wir hatten im Vorgespräch, Herr Seifert, darüber gesprochen, dass Sie auch, ich glaube, Sie hatten gerade schon gesagt, dass Sie auch in der juristischen Fakultät Vorlesungen halten oder einen Lehrauftrag haben. Wir haben über das Thema Prävention gesprochen. Könnten Sie uns da einen Einblick geben, was das eigentlich aus Ihrer Perspektive bedeutet? Es gibt ja Schutzkonzepte in Institutionen, die mit Kindern zu tun haben. Das geht von Einträgen in Führungszeugnissen bis hin zu Gesprächen mit Betroffenen etc. etc. Das wird aber ja nicht Ihre Perspektive sein auf Prävention, vermute ich mal.
Ach, das ist sicherlich schon sehr sinnvoll alles. Alle Möglichkeiten, dieses Thema überhaupt sozusagen publik zu machen, ist sicherlich eine Form von Prävention. Und die Prävention fängt aber natürlich auch damit an, dass man solche Täter behandelt, frühzeitig behandelt. Also ich mache schon seit über 30 Jahren Supervision bei der hiesigen Kinderschutzambulanz, die sich ja schon früh darum gekümmert haben, also nicht nur Kinder zu behandeln, die missbraucht worden sind, sondern haben die festgestellt, dass einige Kinder, die sie behandelt haben, später selber Täter werden.
Ja.
Und daher ist Behandlung ein wichtiger Opferschutz. Genauso im Maßregelvollzug. Also wir müssen diese Täter frühzeitig in die Behandlung bekommen. Es gibt ja auch dieses Konzept aus Berlin, kein Täter werden. Also für diejenigen, die solche sexuelle Orientierung sehen bei sich selbst, sehen dann natürlich auch, wie kann ich mich selbst schützen? Und vielleicht sehen sie, dass sie selbst nicht genügend Energie haben, sich zu schützen. Dann können sie sich eben auch einen Therapeuten suchen.
Mhm.
Ja, und das kann man eigentlich auch von diesen Menschen erwarten, wenn sie, sag ich mal, normal intelligent sind, dass sie so viel Weitsicht haben, dass sie diesen therapeutischen Weg nutzen.
Mhm. Und ist das, passiert das häufig? Also haben Sie die Erfahrung gemacht, dass, wie Sie selber sagen, normal vernunftbegabte Menschen mit gewissen psychischen Mustern von vornherein sagen, ich begebe mich in eine Therapie und lass mich unterstützen?
Ich sag mal, da kommen wir an die wissenschaftlichen Grenzen.
Mhm.
Man sieht ja nur diejenigen, die kommen.
Mhm.
Diejenigen, die nicht kommen, die kennt man ja nicht. Und deswegen ist natürlich auch, ich sag mal, die wissenschaftliche Evidenz, wie wirkt dieses Kein-Täter-Werden, kann man, wenn man streng wissenschaftlich denkt, kann man das nicht sauber überprüfen.
Ja.
Aber es ist ein Angebot. Und das Angebot ist sicherlich positiv zu sehen.
Ja.
In diesem Sinne ist ja Dunkelziffer etwas Positives.
Ja.
Also die Leute, die sich behandeln lassen und deswegen in keiner Statistik auftauchen.
Mhm.
Weil ich natürlich von meiner beruflichen Tätigkeit her mit den Sachen zu tun hatte, wo das Kind in den Boden gefallen ist, um es mal ganz salopp zu sagen.
Ja.
Hat nun mal da was passiert oder eben nicht, je nach Ergebnis dann. Aber in der Prävention waren wir dann nicht einbezogen. Wobei für meine Begriffe, das ist ja auch bei Drogenproblematik und so, Prävention in Deutschland viel zu gering geschätzt wird.
Mhm.
Man hat möglicherweise nicht genügend Zahlen, um dann die erfolgreiche Prävention beurteilen zu können. Und das kostet natürlich auch Geld.
Mhm.
Aber wissenschaftlich kann ich dazu nichts sagen, da ist Herr Seifert sicherlich der Richtige. Mhm.
Vielleicht auch ein paar Zahlen dazu, weil in der Wahrnehmung der Bevölkerung sieht es ja so aus, dass Sexualstraftaten zugenommen haben. Wenn man jetzt so schaut, seit den 50er Jahren ist die Anzahl der Sexualdelikte gleichbleibend bis eher leicht abfallend. Vor allem Tötung von Kindern aus sexuellen Motiven heraus ist um ungefähr 70% zurückgegangen. Mhm. Das wird natürlich kaum wahrgenommen. Das sind auch kleine Fälle nur. Also früher waren es 40 pro Jahr, jetzt sind es maximal bis zu 5 pro Jahr. Und das ist natürlich positiv. Was zugenommen hat, ist natürlich die Verbreitung kinderpornografischer Schriften im Internet etc. Das ist also enorm angestiegen, diese Sachen. Aber wenn man die rausrechnet, ist es tatsächlich gleichbleibend bis eher leicht abfallend.
Mhm. Das ist auch nochmal hilfreich für die Einschätzung. Sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche ist sozusagen naturgemäß auf dem Rückweg, einfach weil es gar nicht mehr so viele Gläubige, Kinder, Messdiener, was auch immer, Kontexte gibt, in denen das passieren konnte und auch mögliche Straftäter weniger geworden sind. Wenn man in die Literatur guckt, geht man davon aus, dass in der Institution Kirche ungefähr 4-10% der Kleriker Täter geworden sind. Ist das auch eine Zahl, wo Sie sagen, das ist eigentlich im gesellschaftlichen Rahmen, um es mal etwas salopp auszudrücken? Also kann man damit rechnen, dass es 4-10% Täterinnen, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, gibt, gesamtgesellschaftlich betrachtet und so die Kirche und nicht nur die katholische Kirche, aber die Institutionen sozusagen einen Durchschnitt abbilden, einen gesellschaftlichen?
Wahrscheinlich. Es hat vor kurzem im Deutschen Ärzteblatt eine große Umfrage an über 10.000 Menschen gegeben und danach liegt die Zahl in etwa sogar leicht niedriger im Vergleich zu Sportvereinen und Schulen, aber in etwa so gleich. Also der höchste Anteil an sexuellen Übergriffen gibt es naturgemäß sozusagen im engen sozialen Kreis, nämlich in der Familie. Und das darf dabei natürlich auch nicht vergessen werden.
Absolut.
Wobei man zu dem, was Sie eben gesagt haben, Frau Overkamp, dass das naturgemäß zurückgeht, weil es eben weniger Personen gibt, die... Ich glaube auch, es hat so ein gewisse Änderung des Bewusstseins eingesetzt.
Ja.
Denn vor Jahrzehnten, da war das nicht vorstellbar, dass ein Priester irgendwie sowas macht. Das war ein Mann Gottes. Und insofern war die Dunkelziffer damals sicherlich so erheblich, dass man wirklich nur schätzen kann, ohne da irgendwelche Grundlagen zu haben. Und dadurch, dass das so vor 10, 15 Jahren eben mehr an die Oberfläche kam, mehr an die Öffentlichkeit kam, die Öffentlichkeit sich damit auseinandergesetzt hat, gehen auch potenzielle Opfer möglicherweise anders damit um. Man hat ein anderes Auge auf Priester, jetzt nicht grundsätzlich negativ, sondern einfach ein bisschen kritischer, was ja vielleicht nicht ganz schlecht ist, wie in anderen Bereichen des Lebens ja auch. Und insofern hat sich da auch von der Situation einfach so viel verändert, dass man das, was vor Jahrzehnten war und jetzt ist, glaube ich, nur schwer vergleichbar ist.
Danke. Ich würde nochmal, Herr Richter, eine inhaltliche Frage stellen wollen bei den Anträgen auf Anerkennung des Leids, die Betroffene stellen. Ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt die Frage der Plausibilität. Können Sie uns einmal sagen, was Plausibilität ist?
Also ich habe jetzt die Definition, da gibt es eine Definition, nicht auswendig gelernt, sondern man muss unter Berücksichtigung aller Umstände, das ist auch so eine Formel, die auch bei Juristen gerne genommen wird, man muss alle Umstände berücksichtigen in einer Gesamtbetrachtung. Und in die Richtung geht das auch, dass bei einer Gesamtbetrachtung der Umstände, die geschildert werden und der Umstände, die gegebenenfalls auch objektiv überprüfbar sind, zum Beispiel Räumlichkeiten, überhaupt Örtlichkeiten, andere Personen, die genannt werden, eine gewisse höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass das richtig ist, was geschildert wird. Das ist also nicht das, womit ich immer zu tun hatte, kommen wir dazu, dass wir keinen vernünftigen Zweifel mehr haben. Schöne Verurteilung, das ja. brauchen wir. Es muss also nicht ein theoretischer Zweifel sein, sondern kein vernünftiger Zweifel. Soweit geht es bei weitem nicht, sondern es muss eben eine höhere Wahrscheinlichkeit bestehen, dass die Schilderung richtig ist oder nicht. Das Problem ist meistens ja auch, dass viel mehr häufig nicht vorstellbar ist und man auch gar nicht bei der Kirche dazu kommen wollte, jetzt die Maßstäbe anzusetzen, die jetzt staatliche Gerichte ansetzen, mhm. sondern man wollte den Opfern schon insoweit entgegenkommen. Mhm. Ich muss zugeben, die Frage ist manchmal für mich nicht einfach zu beantworten, weil ich erstens anders geschult bin
yeah.
und es gewohnt war, auch beide Seiten zu hören, was häufig eben nicht der Fall ist, weil der Beschuldigte verstorben ist. Da kommt man häufig zu Bewertungen, soweit ich das jetzt mittlerweile erlebt habe, mit denen ich ganz gut leben kann. Aber wir machen nur einen Vorschlag als Voruntersuchungsführer, als der ich tätig bin mit einigen anderen Kollegen. Entscheidend tut letzten Endes die UKA, die Unabhängige Kommission für die Anerkennung, die entscheiden in eigener Zuständigkeit. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Mhm. Ich würde gerne noch mal auf eine andere Frage zurückkommen, die ich gerade schon so leicht angetriggert habe. Täter und Täterinnen. Es ist ja, wenn man Studien liest, ich bleibe immer bei der sexualisierten Gewalt im Kontext katholischer Kirche, dass es auch Frauen gab, die Täterinnen sind oder waren. Das ist ja auch häufig für den Laien gar nicht vorstellbar, weil sexualisierte Gewalt in erster Linie mit Männern assoziiert wird. Können Sie da aus Ihrer Erfahrung, sind in der Forensik Frauen?
Bei uns in der Klinik waren keine Frauen und jetzt auch nicht. Der Anteil der forensischen Patientinnen beträgt ungefähr 5-7%. Das ist also ein geringer Anteil. Der Anteil der Frauen, die überhaupt verurteilt werden, liegt so bei 15-20%. Also man geht offensichtlich mit Frauen anders um und man hat, glaube ich, jahrelang auch ein Stück weit weggeschaut, dass innerfamiliärer sexueller Missbrauch möglicherweise auch mitbedingt ist, sage ich mal, durch die Mutter oder Partnerin des Täters. Man konnte sich das sozusagen nicht vorstellen. Andererseits muss man, wenn man, ich sag mal, die Alternativhypothese mal überlegt, konnte man sich auch nicht vorstellen, dass eine Mutter, die einen guten Draht zu ihren Kindern hat, liebevoll mit denen umgeht, über Jahre nicht mitgekriegt haben wollte, dass eben diese Kinder sexuell missbraucht worden sind. Und diese Forschungsrichtung ist noch eine ganz junge. Und mittlerweile wissen wir aber, wir können keine klaren Zahlen sagen, soweit ich das jetzt überblicken kann, aber wir wissen natürlich, dass Frauen oder Mütter eben durchaus auch aktiv in den sexuellen Missbrauch aktiv waren, indem sie beispielsweise die Kamera gehalten haben oder was auch immer, das mit dem Internet durchgeführt haben. Und da müssen wir uns einem Bereich ganz anders nähern, der sozusagen jahrelang auch ein Stück weit tabu war.
Mhm.
Wir haben das gesehen an dem ja. großen Missbrauchsprozess hier in Münster vor einigen Jahren mit dem Adrian V., der ja auch in, ich glaube, verdientermaßen in die Sicherungsverwahrung gekommen ist, seine Lebenspartnerin oder Ehefrau, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet waren, die war ja sehr aktiv dabei und ist zu einer sehr hohen Haftstrafe verurteilt worden. Also für eine nicht vorbestrafte Frau ist das schon ein sehr hohes, aus meiner Sicht hohes mhm. Urteil. Und das, glaube ich, hat auch, glaube ich, gewisse präventive Funktion gehabt, dass man diese hohe Haftstrafe genommen hat. Glaube ich, ist aber wichtig, um dieses Tabuthema ja. Mal zu verdeutlichen, dass es das auch gibt.
Ja. Absolut. Also das kann ich zumindest aus Erfahrungsberichten von Betroffenen, die hier in der UAK, also die wir in der UAK unterstützen, dass das häufig auch Frauen in irgendeiner Weise Bystander zum Beispiel waren, also Haushälterinnen von Klerikern zum Beispiel, die entweder aktiv weggeguckt haben oder auch aktiv dem Pfarrer Kinder in der Regel Jungen zugeführt haben.
Vielleicht noch ein Aspekt, ein Gutachtenauftrag mit der Fragestellung, die relativ neu ist. Seit 4-5 Jahren begutachte ich in familienrechtlichen Sachen so auch die Fragestellung, wenn es um das Sorgerecht der Kinder geht, hat der Mann oder Vater hatte eine pädophile Orientierung, was von der Mutter dann ins Spiel gebracht wird. Und so viele Fälle haben wir noch nicht begutachtet, so um die 15 etwa. Aber bei nur einem Fall war es tatsächlich so, dass dort eine klare pädophile Orientierung war. Aber der neueste Fall ist der, dass ein Richter dann gesagt hat, ich habe zunehmend den Eindruck, dass die Mutter hier alle manipuliert. Und tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass die Mutter der Tochter sozusagen eingeredet hat, ja, dass sie von dem Vater sexuell missbraucht, ja, worden ist. Das, ja, hat sich nachher herausgestellt. Und dadurch natürlich eine Dynamik, ja, entstanden ist, die auch für das Mädchen, die ist mittlerweile 13 oder 14, ganz verheerende Folgen haben kann. Also diese induzierten Erinnerungen, die leider, ja, ja auch von einigen Kolleginnen und Kollegen manchmal kommen in der psychotherapeutischen Praxis, die den Patienten, die bislang noch nicht wussten, wenn sie in die Praxis kommen, dass sie irgendwann mal sexuell missbraucht worden sind, dann aber nach einigen Stunden erfahren haben, dass das so gewesen sein soll. Das kann einen verheerenden Verlauf nehmen. Nicht umsonst ist diese Stelle hier für rituelle Gewalt beim Bistum auch eingestellt worden vor 2 Jahren, nachdem es da so einen großen Artikel im Spiegel gegeben hat. Also das ist eine Gefahr, wo man auch sagen muss, meines Erachtens, dass man gegen solche Therapeutinnen und Therapeuten vorgehen sollte, auch strafrechtlich.
Ja.
Was natürlich schwierig ist.
Ja. Okay. Herr Richter, direkt dazu?
Dazu kann ich natürlich jetzt als Richter nicht unbedingt was sagen, aber wenn solche Dinge sind, muss man über strafrechtliche Konsequenzen natürlich nachdenken. Es soll ja auch Fälle geben, zumindest habe ich das in einigen Medienakten gelesen, dass Frauen selbst unmittelbar und alleinige Täterinnen vom Missbrauch, ja, waren. Also, ja, nicht nur, dass sie geholfen haben, in Anführungsstrichen, durch irgendwelche Handlungen, sprich irgendwie Kamera gehalten, wie Herr Seifert das eben angesprochen hat, oder Kinder zugeführt, sondern oder aktiv weggeguckt, sondern tatsächlich die einzigen Täter waren, ja, ohne dass da jemand anders eine Rolle gespielt, ja, hat. Aber ich glaube schon, das ist eben ein deutlich geringer Anteil, aber es bezieht sich nicht nur auf Männer.
Mhm. Also ich habe eine Studie gelesen, wo es um weibliche Ordensgemeinschaften ging, in denen es eben auch zu Übergriffen gekommen ist, homosexueller Art und Weise. Gut, gibt es in Anbetracht der Zeit, gibt es etwas, was Sie gerne unseren Zuhörern, Zuhörerinnen aus Ihrer Perspektive, sexualisierte Gewalt, Arbeit mit Betroffenen, Arbeit mit Tätern, gerne noch ergänzen würden, wo Sie sagen, das wäre mir noch sehr wichtig, dass das seinen Raum findet?
Vielleicht grundsätzlich, dass man für die Positionen der Opfer, wenn es denn Opfer sind, sehr viel Verständnis hat. Diesen kleinen Zusatz habe ich deswegen gemacht. Natürlich gibt es auch Leute, die das behaupten, was nicht stimmt. Das gibt es auch normal bei Sexualdelikten, dass sich Frauen das ausdenken aus bestimmten Motiven heraus, die vielleicht menschlich nachvollziehbar sind, aber was eben dann der Wahrheit nicht entspricht. Und ich glaube, dass gerade die Personen, die wirklich Opfer geworden sind, auch ein Interesse daran haben sollten, dass man das überprüft, damit sie nicht in einen Topf geworfen werden mit irgendwelchen Personen, die was behauptet haben, was sie im Nachhinein rausstellen, und dass das insgesamt in Zweifel gezogen wird. Es wird für die Glaubwürdigkeit dieser ganzen Geschichte, ist es, glaube ich, wichtig, dass man Dinge überprüft, um zu sagen, da ist wirklich ein Hintergrund. Und da ist nicht von einer Person irgendwas gesagt worden und der glauben wir einfach.
Ja.
Was mir jetzt als Richtersohn so erstmal schwerfällt. Sondern man muss eben beide Seiten hören.
Ja.
Und insofern Verständnis für die Beteiligten, die sich ernsthaft um die Dinge kümmern, die ernsthaft versuchen, Dinge zu ermitteln, und nicht sofort meint, man wäre jetzt wieder in irgendeiner Weise benachteiligt, weil vielleicht Dinge nicht so laufen, wie man sich das selbst vorgestellt hat. Dafür, glaube ich, ist sowohl die Interventionsstelle wichtig, auch da Ist natürlich wichtig, dass das jeder ernsthaft macht, woran ich im Moment keinen Zweifel habe. Aber dafür sind natürlich auch Stellen wie die UAK wichtig. Die Leute unterstützen, damit man einfach Hilfe hat, was viele Leute brauchen. Mhm. Aber immer den Gesichtspunkt, bitte überprüfen. Und das ist in Ordnung, dass überprüft wird.
Das verstehe ich gut, dass Sie das sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich für Betroffene unglaublich schwierig, die ein bisschen in unserem Alter seiend, denen so lange nicht geglaubt wurde, ist das natürlich eine Wiederholung, die zu tiefen Verletzungen führen kann. Ich sag's mal in aller Vorsicht.
Ich habe auch nur um Verständnis gebeten. Mhm. In Einzelfällen ist das ganz, ganz fürchterlich. Aber ich habe einfach nur um Verständnis gebeten. Mhm. Mehr sollte es nicht sein.
Ist angekommen, Herr Richter. Ja, ganz herzlichen Dank an Sie beide.
Vielleicht noch ein Punkt. Der mir wichtig ist, wir wissen auch aus aktuellen, ganz zeitnahen Untersuchungen, dass psychisch Kranke immer noch sehr stigmatisiert werden. 30% der Bevölkerung möchten nicht neben einem schizophrenen Patienten wohnen oder mit ihm arbeiten. Das ist immer noch eine erschreckende Zahl. Das Bündnis gegen Depression hat da in dem Bereich etwas gebracht. Wenn wir das jetzt aber runterbrechen auf die Gruppe, die tatsächlich psychisch krank sind und Sexualdelikte machen, diese Gruppe hat erst recht keine Lobby. Trotzdem sehen wir, dass Behandlung in diesem Bereich effektiv ist und Behandlung in der Weise effektiv ist, dass man damit Opferschutz macht. Und wir sehen das nämlich umgekehrt, dass man kaum Therapeuten findet, die niedergelassen sind. Und wir haben hier in Münster eine hohe Rate an niedergelassenen Psychotherapeuten, also im Prinzipal mal dieses zweite Haus sozusagen, ja. Aber kaum jemand, der bereit ist, auch solche Täter zu behandeln. Das ist aber, finde ich, für eine Gesellschaft wichtig, dass alle Bereiche von psychischen Erkrankungen behandelt werden, auch solche, die später irgendwann mal Täter werden oder Täter werden können.
Ja, sehr wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne.
Für uns.
Ich würde mich noch gern zum Schlusssatz von Professor Dr. Seifert positionieren. Da stellt sich für mich die Frage, wo zieht die Gesellschaft die Grenze zwischen Mitgefühl für psychisch Kranke und der kompromisslosen Verantwortung für die schweren Straftaten? Aus der Sicht eines Betroffenen schaue ich heute darauf, warum die Pathologisierung von Tätern für die Opfer oft wie eine zweite Verletzung wirkt. Ist die Lobby für Täter ein Schlag ins Gesicht derer, die lebenslang unter den Folgen leiden?
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns eine E-Mail unter kontakt@uak-münster.de. Alle Hintergründe zum Podcast findet ihr auf unserer Website oder auf Instagram. Ihr erreicht uns unter www.uak-münster.de. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und abonniert und mit Freunden und eurer Familie teilt. An dieser Stelle ein Transparenzhinweis. Wir haben Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, anonymisiert an unserem Podcast teilzunehmen. Eine mögliche Form der Anonymisierung ist, dass wir den Vornamen verändern. Eine weitere Option, dass die Stimme verzerrt wiedergegeben wird oder wir die Stimme durch einen professionellen Sprecher oder Sprecherin ersetzen. So grün.